Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Die PKS ist draußen.
Ja, richtig.
Seit ein paar Tagen und es gab am Wochenende schon die ersten Informationen. Ist irgendwie immer so, ich weiß gar nicht, warum das eigentlich so ist, dass irgendwie so ein paar Zeitungen wie die Welt, so ein paar.
Und die Bild, also es ist vor allem ja. Die Axel Springer Presse.
Ja, das stimmt. Die kriegen immer schon so ein paar Daten. Ich weiß auch nicht, ob das strategisch ist, damit sich die Diskussion schon mal so ein bisschen anfängt so vielleicht nicht ganz so aufregend dann alles ist.
Oder eben viel aufregender, weil natürlich diese ersten Zahlen überhaupt keine Einordnung von irgendetwas bieten. Da heißt es dann nur 5,5% mehr Kriminalität und 40% nicht-deutsche Tatverdächtige. Folglich muss alles viel schlimmer sein. Und es ist dann der vermeintliche Beweis, dass Zuwanderung und Kriminalität einen ursächlichen Zusammenhang haben. Ja. Man kann durchaus auch kritisch das Ganze betrachten, finde ich, nämlich wie das medial so aufgezogen ist. Also auch mit dieser Bundespressekonferenz dann nochmal, wo eben auch die Deutungshoheit erstmal bei der Politik liegt. Und wir haben in unserem Podcast ja immer wieder diskutiert, wie wenig sich Kriminalität zum Politikmachen eignet. Aber das ist ein Schauspiel, das wir jedes Jahr beobachten, in dem genau das passiert.
Ja. Und das wollen wir heute zum Anlass nehmen für diese Folge, die damit vielleicht so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, weil wir ja auf jeden Fall diesen Aktualitätsbezug mal machen wollen, schauen wollen, was sagt uns jetzt eigentlich die PKS, was auch nicht, aber dann vor allem auch auf so eine Metaebene mal gehen wollen und schauen wollen, was wird eigentlich gerade so diskutiert, wie wird diskutiert, wie nehmen wir das so wahr, was sind so unsere Überlegungen der letzten Tage dabei. Und insofern ist diese Folge ein bisschen anders, weil sie nicht ganz so
durchgeplant ist, ja. Weil sie viel aktueller ist. Ich würde mich auch schon mal darauf einstellen, dass wir durchaus Kritik von Kriminologie-KollegInnen bekommen werden, weil es da durchaus auch die Idee gibt, dass Wissenschaft sich nicht mit diesen ganz aktuellen Zahlen beschäftigen sollte, sondern wir auf unser Handwerk zurückgreifen sollten und eben mit Dunkelfeldstudien Langzeitbeobachtungen machen und dann diese Dinge analysieren. Grundsätzlich finde ich das total wichtig und richtig. Wir sollten genau das machen, diese Hintergründe aufarbeiten. Trotzdem glaube ich auch, dass wir hier gefragt sind, als Menschen, die aus Steuergeldern bezahlt werden, für Menschen, die Steuergelder bezahlen, diese aktuelle Debatte doch auch nochmal reinzuholen und einzuordnen.
Ja, das ist ja eh unser Ansatz, ja auch vom Podcast, ne, dass Wissenschaft ja auch nach draußen gehen soll und es wird darüber diskutiert und deswegen wollen wir, dass da auch unsere Stimmen oder Perspektiven der Wissenschaft halt auch auftauchen. Ja, Nicole, vielleicht erstmal ganz allgemein PKS. Was würdest du denn jetzt sagen? Was sind so die Hauptaussagen? Was sind für dich eigentlich Auffälligkeiten? Wie rahmst du das? Wird alles immer schlimmer?
Genau, diese Frage wurde ich auch gestern in einem Interview gefragt. Ist Deutschland eigentlich krimineller geworden? Man muss dazu nochmal einordnen, dass die PKS nicht so gelesen werden kann, wie zum Beispiel Angaben auf einem Fieberthermometer, sondern das Wichtige für mich ist hier, sich nochmal zu überlegen, diese Zahlen sind gemacht. Die sind Folge von ganz verschiedenen Entscheidungsprozessen. Zum einen ist die polizeiliche Kontrolltätigkeit, die bei manchen Delikten eine ganz besondere Rolle spielt. Und da stellt sich eben auch die Frage, inwiefern hat sich eigentlich der polizeiliche Ressourceneinsatz verändert und inwiefern wirkt sich das dann auch auf die Zahlen aus, die wir sehen. Und auf der anderen Seite, und das glaube ich ist hier ganz besonders wichtig, 90-95% der Taten, die in der polizeilichen Kriminalstatistik erscheinen, sind da, weil BürgerInnen sich entschieden haben, eine Anzeige zu stellen. Und ich glaube, dass wir das in diesem Kontext lesen müssen, der insgesamten politischen Debatte, die wir haben, die ja durchaus auch rechtspopulistisch geprägt ist und dass da mehr Tatverdächtige ohne deutschen Pass erscheinen, verwundert mich nicht, wenn wir uns überlegen, was wir in den letzten 12 Monaten so gehört haben. Stichpunkt Remigration, Stichpunkt Mehrausweisung, Stichpunkt so ein Framing von, wer ist eigentlich gefährlich.
Ja, Wie siehst du das? Da sollten wir auf jeden Fall auch gleich nochmal eingehen, ne? Also wir müssen ja irgendwie doch nochmal das Thema der sogenannten Ausländerkriminalität, wie es jetzt immer gelabelt wird, auch nochmal aufgreifen, weil es einfach so viel diskutiert wird. Und vielleicht an der Stelle nochmal kurz die Empfehlung, wer noch ein bisschen mehr zum Hintergrund der PKS wissen möchte. Wir haben da in den ersten Podcast mal eine Folge zu gemacht, das mal sehr ausführlich dargestellt, die ganzen Verzerrungsfaktoren. Es ist ja auch ein bestimmtes Bild, auch was aufgenommen wird. Wirtschaftskriminalität hatten wir auch in unseren vorherigen Folgen erst, wird nicht so umfassend aufgenommen, andere Taten mehr. Und ich finde auch immer diese Gesamtbetrachtung von Kriminalität schwierig, weil da so viele unterschiedliche Taten drin sind. Also Fahren ohne Fahrschein bis hin zur Korruption oder...
Man muss sich mal überlegen, wie absurd das wäre, eine Ärztin oder einen Arzt zu fragen, wird Deutschland immer kränker? Weil man ja dann fragen müsste, worum geht's? Um Rückenkrankheit? Ja. Geht's um Krebserkrankungen?
Oder ist der Eisenwert gerade nicht so gut?
Richtig,
oder so? Genau. Also eigentlich macht es nur Sinn, das wirklich sich differenziert anzugucken nach Deliktsbereichen, auch dann das Anzeigeverhalten, was man dann ja auch mit berücksichtigen kann, wie gut das bei bestimmten Delikten ist. Aber man muss sagen, trotzdem, die PKS, dadurch, dass sie einfach jährlich erscheint, ist es ja kriminologisch auch schon immer interessant zu gucken, was verändert sich da, weil... Klar verändert sich auch die Gesetzeslage oder teilweise auch die Erfassung, aber vieles bleibt ja auch gleich. Und deswegen kann man durch diese Änderung schon immer so ein bisschen Tendenzen sehen, die ja auch für die kriminologische Wissenschaft auch interessant sind, sich anzugucken. Es ist ja doch häufig unser erster Blick ins Hellfeld, kritisch natürlich, aber man muss halt viel berücksichtigen.
Das Wichtige ist, dass die Einordnung, die aktuell passiert, passiert ja im Vergleich mit 2022, also dem Rückschritt im Vergleich dazu ist es um 5% gestiegen. Manchmal gibt es bei besseren Medien dann noch den Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019, wo es auch gestiegen ist. Wenn wir als KriminologInnen uns aber wirklich richtig lange Langzeitbeobachtungen angucken, dann muss man sagen, wir waren in den 90ern schon mal deutlich über 6 Millionen Fällen. Wir sind jetzt bei 5,9 Millionen Fällen. Wir waren auch beim Bereich Gewaltdelikte im Jahr 2008, das war der bisherige Höchststand, nur wenige tausend Fälle niedriger als jetzt. Und wenn man sich die Häufigkeitszahl bei Gewaltdelikten anschaut, wir haben ja auch eine gestiegene Bevölkerungsanzahl. Häufigkeitszahl bedeutet,
wie viele Fälle pro 100.000 EinwohnerInnen liegen vor?
Genau, dann lag die im Jahr 2008 bei 249 Gewaltdelikten pro 100.000 Bevölkerungsanzahl und sie liegt in diesem Jahr bei 253. Das ist eine Steigerung, aber weit nicht so dramatisch, wie wir das jetzt in den Medien aufgeputscht hören.
Ich glaube, das kann man mal allgemein sagen, ne? Also der Kriminalitätsanstieg ist nicht so dramatisch. Da hatten wir in der Langzeitentwicklung viel höhere Zahlen schon. Und auch wenn wir uns bestimmte Deliktsbereiche angucken, ist es nicht so lange her, dass wir da höhere Fallzahlen hatten. Also das muss man schon erstmal so einordnen. Es ist nicht so alarmierend, wie es gerade aufgebaut wird. Und nichtsdestotrotz, also das finde ich auch mal wichtig, das heißt es jetzt nicht, deswegen lässt uns das alles kalt und wir sollten nicht drüber reden oder nachdenken. Ich will damit jetzt bestimmte Anstiege gar nicht so kleinreden, aber ich finde diese Einordnung ist wichtig, weil die zeigt ja auch nochmal, dass Kriminalität nichts Naturgegebenes ist, sondern von Umständen abhängt, beeinflusst werden kann. Und wir hatten lange Phasen der Abnahme, auch gerade von Gewalt, auch von Jugendgewalt. Und es gilt, hieraus zu lernen, zu gucken, was hat früher funktioniert, was sind jetzt Ursachen, was brauchen wir jetzt mehr, anstatt ja diese Schreckensszenarien, so empfinde ich das gerade, wenn man Presse sich anschaut, aufzubauen und das sehr aufzubauschen und fatale Schlüsse auch oft daraus zu ziehen.
Was sagst du denn zu dem, also wie erlebst du diese Presseberichterstattung, gerade unter dem Stichwort Kriminalitätsangst?
Ja, die wird auch noch so dazugezogen. Ne? Das sind ja immer zwei Paar Schuhe, also kriminologisch gesehen. Einmal diese Kriminalitätsangst und die Kriminalitätsentwicklung. Wir wissen ja, dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, das hängt nicht zusammen. Und man kann es deswegen, muss man es auch so unterschiedlich angehen. Also wenn wir die Kriminalitätslage verbessern, verbessern wir damit nicht automatisch das Sicherheitsgefühl. Ne? Also das finde ich immer, wird immer so vermengt in diesen Debatten auch. Und es wird ja auch aus der Kriminalitätsfurcht dann oft abgeleitet, dass das ein hartes Durchgreifen des Staates und Zero-Tolerance-Strategien oder so jetzt legitimiert. Und das finde ich Unsinn, weil wir durch die Reduzierung allein der Fallzahlen, das kriegt ja kaum ein Mensch so wirklich meist mit, das Sicherheitsgefühl nicht adressieren. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass das auch nicht nochmal sich angeguckt wird, weil so schlecht ist auch das Sicherheitsgefühl eigentlich gar nicht. Auch da war vor ein paar Jahren, gibt es unterschiedliche Befragungen, die das erheben, ist viel höher. Und wenn wir uns beispielsweise so etwas angucken wie die Ängste der Deutschen von der R&V-Versicherung, dann sind es eigentlich andere Sachen, die so auf den ersten Plätzen liegen, was wirklich Sorge bereitet, ne, wie Krieg beispielsweise. Also das ist auch schnell so unhinterfragt, wird die besorgte Bevölkerung da so angeführt. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ja, man könnte schon sagen, so ein Narrativ, was gar nicht mehr hinterfragt wird, dass da eine besorgte Bevölkerung gibt. Und die besorgte Bevölkerung, das ist auch mal eine bestimmte Gruppe, ne? Da wird, das ist, sind nicht die, die beispielsweise von vorurteilsmotivierter Kriminalität betroffen sind, ne? Das sind nicht die Homosexuellen, die Angst haben, vielleicht in der Öffentlichkeit angefeindet zu werden oder so. Das ist nicht das, was mit besorgter Bevölkerung gemeint ist, ne? Das sind nicht die Geflüchteten, die nach schlimmsten Traumatisierungen in Deutschland versuchen, sich irgendwie ein Leben aufzubauen oder so und Angst haben vor Übergriffen. Also das finde ich auch mal sehr problematisch damit, wer hier eigentlich die besorgte Bevölkerung ist, auf die man Rücksicht nehmen muss.
Und auch der Punkt, du hast es angesprochen, wer muss eigentlich Angst vor Straftaten tatsächlich haben? Wir sehen, und darüber habe ich noch keine Diskussion gehört, dass auch die Opferzahl weitaus höher ist bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 23% der Opfer haben keine deutsche Staatsangehörigkeit, die in der PKS festgehalten werden. In der Gesamtbevölkerung sind es rund 14% ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das heißt, wir haben hier eine ganz deutliche Erhöhung, wenn wir uns den Bereich vorurteilsmotivierte Kriminalität anschauen. Auch dazu gibt es einen Podcast. Wir sind bei dem Höchststand gewesen im letzten Jahr der jemals aufgezeichneten Fälle dazu. Und der Diskurs geht überhaupt nicht darauf ein, inwiefern bestimmte Gruppen auch ausgegrenzt werden, sondern es ist doch ein sehr, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, hegemonialer Diskurs. Also es geht um die Menschen, die wir als zugehörig zum Land definieren in der medialen Wirkung. Das sind in der Regel Menschen, die als weiß gelesen werden. Das sind Menschen, die schon immer vermeintlich hier leben. Und um deren Sorgen und Ängste geht es. Es geht aber eben nicht darum, was ist eigentlich mit anderen Menschen? Wir sehen, dass die Viktimisierungsfurcht bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit viel höher ist als bei Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Vielleicht nochmal kurz ein Beispiel. Ich habe in den letzten Wochen wahrgenommen, dass ja auch wieder sehr viel über Terrorismus berichtet wird. Anlass waren das Attentat in Russland vom mutmaßlich mit islamistischem Hintergrund. Und dann haben wir hier in allen Medien nochmal was zum Thema islamistische GefährderInnen. Wie gefährdet ist Deutschland? Was ist da eigentlich los? Ohne dass etwas passiert war. Zeitgleich gab es in Solingen einen Brandanschlag, bei dem zumindest noch nicht ausgeschlossen ist, dass es auch ein rechtsextremistischer Hintergrund sein könnte. Da gibt es noch keine Bestätigung dazu, aber es ist erstmal offen. Es ist zumindest eine Hypothese, die man betrachten sollte. Da sind 4 Menschen gestorben. Da ist also tatsächlich etwas passiert. Und das habe ich in den Medien so gut wie nicht wahrgenommen, weil ich meine, hier wahrzunehmen, dass es eben doch darum geht, es gibt eine Gruppe, deren Ängste wir als legitimer betrachten und über die müssen wir sprechen, auch wenn die Angst noch so abstrakt ist. Und die Gruppe, deren Ängste als illegitimer oder unwichtiger betrachtet werden, die schließen wir aus, obwohl die Angst viel berechtigter und realer ist.
Ja, das hat auch was mit Diskursmacht zu tun. Und das, finde ich, zeigt sich gerade auch so, weil die PKS hat ja letztendlich vielfältige Delikte, die da erhoben werden. Also man könnte sich ja ganz unterschiedliche Sachen angucken. Und es ist aber auch immer mit dieser Pressekonferenz und dem, was vorher schon so durchgestochen wird, wird ja schon gesetzt, über welche Themen wir reden in der Veröffentlichung. Und andere Themen haben dann wenig Platz, ne? Und so sind es jetzt vor allem diese Themen im Zusammenhang Migration und Kriminalität und Jugendgewalt. Aber es gibt auch andere Anstiege oder andere Auffälligkeiten, ne? Also
der Ladendiebstahl ist um mehr als 23% angestiegen. Und das wird durchaus auch im längeren Bericht der PKS, der draußen ist, also in diesem Bericht an die InnenministerInnenkonferenz, wird das schon auch thematisiert und in den Kontext gestellt, von wegen könnte das vielleicht auch mit gestiegenen Lebenshaltungskosten zu tun haben etc. Das aber diskutieren wir nicht so breit in der Öffentlichkeit, sondern es geht, und die Fälle bei Ladendiebstahl sind übrigens weitaus höher als die Fälle bei Gewalt, hat auch eine gewisse Logik. Jeder und jede von uns hat mehr Angst davor, körperlich verletzt zu werden, als dass eben was geklaut wird. Das ist was, was man als beunruhigender empfindet. Aber trotzdem gilt auch hier der Anlass für unseren Podcast, nämlich True Criminology, sich nochmal anzugucken, was macht eigentlich Kriminalität aus? Der wird in der aktuellen medialen Berichterstattung so gut wie nicht berücksichtigt.
Ja, Man könnte ja auch darüber diskutieren, ne, den Männeranteil, den wir ja immer sehr hoch haben, auch bei Taten. Und also das könnte man ja auch diskutieren und mal ein bisschen näher beleuchten. Also es ist schon ein sehr verengter Diskurs, finde ich. Und ich finde es schon auch krass, wie sehr das so geprägt wird durch die Bundespressekonferenz. Ja. Und natürlich gibt es auch Medien, die auch versuchen, kritischer drauf zu gucken oder andere Bereiche aufzugreifen. Aber es ist schon, ja, wie so Bonbonchen, die hingeschmissen werden und dann redet man eigentlich nur noch darüber.
Spannend fand ich übrigens gestern in dieser Pressekonferenz, dass der Chef des Bundeskriminalamtes plötzlich die Stimme der Vernunft war. Also er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es keine ursächlichen Zusammenhänge zwischen Migration und Kriminalität geht, dass wir eine Integrationsdebatte führen müssen. Während Faeser immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir abschieben müssen und dass wir jetzt Zero Tolerance haben müssen. Und wir wissen übrigens, diese Worte sind nicht neu. Die kommen jedes Jahr immer wieder, auch im Zuge der Kölner Silvesternacht. Damals war das ein ganz großes Thema. Da wurde auch der Ruf laut nach veränderten Abschieberegelungen. Da wurde auch nochmal mehr abgeschoben tatsächlich. Und was hat das gebracht? Nichts. Also das ist schon auch nochmal ein wichtiger Punkt, eben zu sehen, wir sind jetzt keine, mit unseren kriminologischen Ansätzen, wir sind jetzt niemand, der versucht, die Welt zu verklären, sondern wir möchten auch deutlich machen, dass mehr Restriktion und mehr Gegengewalt sozusagen reagieren auf Gewalt nicht zu dem führt, was wir möchten, nämlich, dass die Gewalt zurückgeht.
Ja. Und ich denke da auch immer, also ich frage mich immer, wissen die Leute das nicht eigentlich auch? Also die in solchen politischen Entscheidungen sitzen, weil wir ja so viele Beispiele aus anderen Ländern haben oder auch aus dem eigenen Land, dass halt dieses harte Durchgreifen, was vermeintlich nach so viel Handlung aussieht und Zero Tolerance einfach nichts bringt. Und Länder mit sehr restriktiven strafrechtlichen Regelungen haben ja oftmals sehr hohe Kriminalitätsraten. Also wir wissen ja, die Sache ist komplexer.
Und trotzdem ist es so ein klassischer Move, sage ich jetzt mal, der Politik, dann nach neuen Gesetzen, neuen Regelungen zu rufen, wobei die Problematiken häufig eher in der Umsetzung sind. Also es geht gar nicht darum, Politik kann halt irgendwie nur neue Dinge entwerfen, aber eigentlich, was sie tun müsste, wäre Ressourcen bereitstellen, an bestimmten Stellen mehr Sozialarbeit zu ermöglichen oder auch Institutionen besser auszustatten. Ja. Und dann auch nochmal so einen gegenläufigen Punkt zu machen, eben zu überlegen, wo fehlt es eigentlich an Unterstützung? Wo sind genügend Therapieplätze für Jugendliche da? Wir haben gesehen, dass da ein ganz großer Mangel ist jetzt, gerade auch in der Nachpandemiebehandlung, wo die Jugendlichen ja zum Teil wirklich in ein Loch gefallen sind, weil die für uns alle, obwohl sie selber nicht gefährdet waren von Corona besonders stark, haben die für uns alle sozusagen uns geschützt, unsere Gesundheit geschützt, indem sie zu Hause geblieben sind und nicht vor Ort beschult werden konnten. Ja. Dadurch fiel für sie ein ganz wichtiger sozialer Schutzraum weg, in dem auch zum Beispiel elterliche Gewalt entdeckt wird. Das wurde dann in Fällen nicht entdeckt. Und wir wissen, dass elterliche Gewalt ein ganz großer Prädiktor, also ein Einflussfaktor dafür ist, dass Menschen später selbst Gewalt ausüben.
Und der ganze, du hast das mal so schön, soziale Lernraum so genannt, ne? Schule, Freizeit, Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, all das fiel ja weg. Und all das sind ja auch Sachen, die auch in der Prävention genutzt werden. Also es wäre ja eigentlich seltsam, wenn sich das auf die Entwicklung überhaupt nicht ausgewirkt hätte, dass es 2 Jahre nicht stattfindet. Und daraus folgt ja auch schon, was zu tun ist. Also alles, was Kinder in ihrer Entwicklung und auch Jugendliche in ihrer Entwicklung und Entfaltung stärkt, ihre Bedürfnisse, Probleme ernst nimmt, ihnen Hilfsmöglichkeiten geben, all das ist auch Kriminalprävention. Und insofern brauchen wir eigentlich eine ganz andere Kriminalpolitik, die wirklich soziale Probleme als soziale Probleme behandelt und nicht als Sicherheitsprobleme, die massiv Unterstützung hochfährt, alternative Modelle wie Alternativen in der Drogenpolitik oder sowas wie die Glücksspielkarte oder so. Also da liegen ja vielfältige Ideen vor. Und ich habe oft das Gefühl, es hört sich mal so lapidar an, dann zu sagen, ah, wir brauchen mehr so bessere Sozialpolitik. Aber ich glaube, man muss das wirklich mal ernst nehmen und könnte eigentlich Armut bekämpfen, Obdachlosigkeit. Und wenn man hier Kriminalpolitik mal mit Sozialpolitik wirklich vernünftig verzahnt und hier investiert, könnte man Kriminalität langfristig auch wirklich reduzieren, effektiv. Also da liegen viele Befunde vor, die das unterstützen, sozusagen diese Annahme. Und ich finde es schade, dass wir in der Kriminalpolitik das so wenig wahrnehmen. Also wirklich mal so Alternativen. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten uns immer wieder ab an diesen restriktiven Forderungen, ja, an Zero Tolerance und versuchen dagegen zu argumentieren. Aber es wird so wenig besetzt, mal wirklich von einer anderen Idee von Kriminalpolitik her. Und das, ja, finde ich einfach ein bisschen schade.
Und zugleich wird mit diesem Diskurs, den wir jetzt haben, der sich sehr stark auf die Migration und auch auf die Jugend fokussiert, wird so ein Bild geschürt bei Menschen, die sich jetzt nur kurz mit diesen Themen beschäftigen. Aha, alle Jugendlichen sind gefährlich. Mhm. Ich habe viel gehört in letzter Zeit von der Verrohung der Jugend und eben auch den gefährlichen MigrantInnen.
Ja.
Dabei wird aber nicht beachtet, dass die allermeisten Jugendlichen und die allermeisten MigrantInnen null auffällig, ja, sind. Es sind ganz normale Menschen, die leben hier und die werden nicht mit dem Gesetz in Konflikt, ja, geraten.
Es bedient halt so bestimmte Stereotype, die ja eh da sind. Ne? Die Jugend war ja, hatte ja immer schon einen schlechten Ruf. Das wird immer überschätzt. Ne? Dann das Fremde. Also das sind bestimmte Stereotype, die da so vorliegen, die dann ganz schnell aktiviert werden können.
Ja.
Und trotzdem finde ich, soll man vielleicht noch mal ganz kurz über diesen Diskurs um diese sogenannte Ausländerkriminalität, ja, sprechen. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir detailliert auf den ganzen Zusammenhang Kriminalität im Kontext von Migration eingegangen sind. Aber ich finde diesen Begriff, das ist jetzt auch nur gefühlt von mir, schon auffällig, dass der jetzt so wieder en vogue ist. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wurde zumindest versucht, es anders auch begrifflich zu fassen. Also ich finde, das ist schon so eine Verschärfung im Diskurs, dass man diesen Begriff so aufgreift. Und ich finde es auch erschreckend, weil ja in diesem Begriff ja auch nahegelegt wird, dass es einen Zusammenhang gibt.
Ja.
Also zwischen der Staatsangehörigkeit und dem Verhalten. Das ist, wenn man das mal wirklich zu Ende denkt, hat es ja schon so was Rassistisches, ja, dass, ja, irgendwie in der Staatsbürgerschaft das Verhalten auch irgendwo mit angelegt ist. Und wie absurd das ist, fällt auch auf, wenn wir das mal umkehren und von deutschen Kriminalität sprechen. Ja. Also da würden wir ja auch nicht drauf kommen, ja, das ist so eine deutsche Kriminalität, dass wir uns die mal angucken, sondern das sind natürlich andere Faktoren und die fallen teilweise kriminalitätsfördernde Faktoren, sind manchmal in bestimmten Gruppierungen einfach häufiger auch vertreten, ne, und dann kann man sich angucken, warum. Das haben wir ja alles in dem einen Podcast mal ausführlich auch gemacht.
Vielleicht sagen wir es trotzdem einmal ganz kurz. Also, ja, der Punkt ist, dass Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland leben, sehr viel häufiger von Armut betroffen sind, sehr viel weniger soziale Chancen haben, dass die sehr viel seltener die Möglichkeit haben, ein Gymnasium zu besuchen, einen guten, ja, Schulabschluss zu machen, dann auch einen Universitätsabschluss zu machen, das dann auch mit späteren Einkommensmöglichkeiten zusammenhängt etc. Ja. Und das sind alles Aspekte, die wir in der Kriminologie immer wieder als ursächlich für Kriminalität sehen. Und wir sehen, dass eine bestimmte Gruppe, nämlich Menschen ohne deutschen Pass oder Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, diese Faktoren stärker auf sich versammeln sozusagen. Also man kann sagen, die Gesellschaft bietet denen weniger Möglichkeiten und lässt ihnen weniger Raum. Und das ist der Zusammenhang, den wir, ja, sehen. Wenn wir das kontrollieren, dann sehen wir, dass es keinen Unterschied gibt zwischen deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen jetzt gerade in der Gewalt.
Genau, ne? Da wurde das ja auch mal so untersucht. Ja. Und da kann man sich auch fragen, wie kommt es überhaupt, dass Jugendliche, die Migrationshintergrund haben, so viel schwerer es haben, aufs Gymnasium zu kommen und so. Ne? Also das sind natürlich weitere Fragen, die sich da anknüpfen. Und was man hier auch noch aufzählen muss, ist, dass Menschen ohne deutschen Pass oder die als nicht deutsch gelesen werden, ein erhöhtes Risiko haben, im Hellfeld aufzutauchen. Also, dass polizeilich auch eher Menschen kontrolliert werden, die als nicht deutsch wahrgenommen werden, Stichwort Racial Profiling, oder auch bestimmte Stadtteile eher kontrolliert werden, wo auch wieder Armut, Migration und so weiter, bestimmte soziale Probleme zusammenfallen. Also es gibt einige Faktoren auch, die dazu führen, dass Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, auch eher polizeilich auftauchen.
Und das übrigens bei Racial Profiling kann man sich auch nochmal fragen, institutioneller Rassismus, und dann kann man sich fragen, inwiefern ist das auch eine sinnvolle Tätigkeit für die Polizei, das genauso zu machen. Also man muss jetzt gar nicht mal fragen, machen die das absichtlich, weil die böse sind, sondern dieses Racial Profiling hat ja in den Augen der Polizei auch einen Sinn, weil Menschen, die keinen deutschen Pass haben, bestimmte Delikte viel häufiger begehen können. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jemanden antreffe, der mit einer Straftat gerade durch die Welt läuft, sehr viel höher ist. Und wenn man die PKS dann wieder auch etwas verkürzt als Tätigkeitsnachweis der Polizei liest, in dem ja auch der Wunsch der Polizei ist, dass man eine hohe Aufklärungsquote kriegt und dass man da auch ja Dinge einfach entdeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dich, Gina, kontrolliere, Also du hast kein Aufenthaltsproblem, du hast jetzt keinen abgelaufenen Pass, du bist nicht illegal eingereist etc. Wenn ich aber jemanden kontrolliere, von dem ich zumindest augenscheinlich annehme, er habe keinen deutschen Pass, dann habe ich eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Und dann treffe ich aber möglicherweise auch noch auf andere Dinge. Wenn ich dich eben nicht kontrolliere, dann sehe ich auch nicht, was du möglicherweise noch so mit dir führst, seien es Waffen, seien es Drogen oder wie auch immer. Wenn ich aber jemanden kontrolliere und annehme, ah, der ist vielleicht aufenthaltsmäßig nicht richtig hier, dann finde ich auch noch Dinge, die in den Taschen der Menschen sind.
Ja. Ein Hinweis darauf, dass Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden oder nicht deutschen Staatsangehörigkeit haben, auch übermäßiger kontrolliert werden, ist vielleicht auch der Befund, dass von der Staatsanwaltschaft öfter eingestellt wird, wenn der Tatverdächtige, die Tatverdächtige nicht deutsch ist. Mhm. Also da ist dann nicht genug Substanz da, um jetzt wirklich ein Verfahren zu eröffnen.
Genau, da gibt es tatsächlich eine Untersuchung aus dem Jahr 2008, die sich das mal angeguckt hat, die genau zu dem Schluss kommt, die eben sagt, okay, wir sehen, bei nichtdeutschen Tatverdächtigen wird eingestellt und die Gründe, die wir in Aktenanalysen sehen, sind, dass sich der Tatverdacht eher nicht erhärtet. Was zum einen Thema Kontrolle durch die Polizei bestimmt eine Sache ist, aber eben auch 95% der Delikte sind durch Anzeige von BürgerInnen drin, auch den Schluss nahelegt, dass Menschen eher anzeigen, wenn sie vielleicht weniger genau wissen, ist da wirklich was passiert, wenn der Mensch nicht deutsch ist oder als nicht deutsch gelesen wird.
Ja. Also wenn wir jetzt mal in der Zusammenschau auf diese Zahlen schauen, Gesamtkriminalitätsentwicklung.
Dann sehen wir, und das möchte ich vielleicht nochmal einordnen, wir haben vorhin die Häufigkeitszahl schon mal angesprochen, als eine der verlässlichsten in dieser unverlässlichen Welt Zahlen, die wir so haben. Dann haben wir die Häufigkeitszahl, eine der verlässlichsten, also wie viele Fälle pro 100.000 Bevölkerung gibt es eigentlich. Und die Dramatik, die gerade die Berichterstattung hat, lässt uns ja glauben, es ist so schlimm wie noch nie. Tatsächlich sehen wir, im Jahr 2009 lag die Häufigkeitszahl bei 7.293. Im Jahr 2014, vor der sogenannten Zuwanderungswelle, lag die Zahl bei 7.337. Ich beziehe mich hier immer auf Delikte ohne ausländerrechtliche Verstöße. Das ist hier, glaube ich, der relevante Bezugspunkt. Und im Jahr 2023 liegt sie bei 6.688. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Steigerung ist nicht dramatisch. Sie ist im Vergleich zu den letzten Jahren, in denen einiges los war, durchaus da, aber im Vergleich zu dem, was wir in der Wissenschaft uns eben angucken, überhaupt nicht dramatisch. Und wir liegen noch unter Werten, die wir bisher schon hatten.
Und im ähnlichen Kontext ist sicherlich auch die Straftaten von Nichtdeutschen zu sehen. Da ist einfach die PKS wirklich eine schlechte Datengrundlage. Ja. Und wir haben auch mehr Zuwanderung. Wir können es nicht ins Verhältnis setzen mit der deutschen Bevölkerung. Also das sind einfach so viele Verzerrungsfaktoren hierbei, dass das wirklich eine schlechte Grundlage ist für weitere Handlungsoptionen, für weitere Überlegungen. Und die Jugendkriminalität, das ist ja auch etwas, was durch viele Faktoren geprägt ist, wo wir auf jeden Fall auch Auffälligkeiten sehen. Und da finde ich es auch immer wichtig, nochmal zu sehen, wir wissen jetzt nicht, wir haben keine explizite Untersuchung, die jetzt Corona und Jugendkriminalität wirklich so ganz explizit im Zusammenhang untersucht hat. Deswegen gibt es auch immer noch verschiedene Überlegungen, woran das so liegt oder Möglichkeiten. Aber ich finde, man kann hier auch noch mal daran denken, dass wir vielleicht nicht ganz genau die Ursachen wissen, aber wir wissen, was zu tun ist. Denn alles, was Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stärkt, ist auch Kriminalprävention. Und hier wurde wenig gegengesteuert nach Corona. Wir wissen, dass die Psychotherapieangebote viel zu klein sind. Also, dass es vielfältige Belastungsfaktoren für Kinder und Jugendliche gibt. Und auf die muss man reagieren und nicht das Strafrecht hinzuziehen.
Das war mal unser kriminologisches Gespräch als Antwort auf die aktuell medial sehr angeheizte Debatte zur polizeilichen Kriminalstatistik. Wir hoffen, wir konnten für die ZuhörerInnen einige Dinge einordnen und würden nochmal darum bitten, sich diese Zahlen sehr differenziert anzuschauen.
Und immer kritisch auch zu überlegen, welche Themen werden eigentlich jetzt herausgepickt und mit welchem Interesse auch diskutiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.